Also ich rede jetzt über den Film Ein unmoralisches Angebot. Da geht es um ein verarmtes Pärchen, jung, sehr ineinander verliebt, aber verschuldet. Und es trifft einen Millionär und der Millionär sagt zu dem Pärchen, wenn er eine Nacht mit der Frau verbringen darf, dann will er das Pärchen reich machen. Und dann fangen die an, darüber zu diskutieren, ob das wohl moralisch ist oder unmoralisch. Und so ungefähr geht es auch den Frankfurter Schulen. Die Agenda hat eben gesagt, es tropft auf den Schreibtisch ihres Schulleiters. Aber es tropft nicht nur, es stinkt auch, es schimmelt, es bröckelt, es gibt undichte Dächer und Fenster und noch vieles mehr. Und jetzt ist natürlich wirklich die Frage, warum stehen wir jetzt gerade hier vor McKinsey? Also Sie haben ja eben schon gesagt, das Pro Bono-Projekt von McKinsey, was also dazu helfen soll, dass Schulen private Mittel eintreiben können, um eben ihre Probleme zu lösen. Sie können sich ganz erheben, ob das ein unmoralisches Angebot ist, was Sie annehmen wollen, oder ob Sie lieber arm bleiben wollen. Man fragt sich auch, warum jetzt gerade McKinsey? McKinsey hat sich, was hat McKinsey mit der Bildungsplan gemacht? Ja, McKinsey ist Experte in Bildungsfragen. McKinsey hat zum Beispiel im Jahr 2002 einen Bildungskongress veranstaltet, der in einem Vier-Punkte-Plan gipfelte. In diesem Vier-Punkte-Plan wurde dann den Schulen geraten, was sie zu tun haben, um eben ihre Arbeit zu verbessern. Und da steht dann also an der einen Stelle, ich lese es mal vor, die Messung der Schülerleistung gibt der einzelnen Schule noch keine hinreichenden Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Folglich sollten Schulen regelmäßig vor Ort beurteilt werden. Hier kann man vom britischen Vorbild einiges lernen. Teams von mehreren Inspektoren sind etwa eine Woche vor Ort und durchleuchten die gesamte Schule. Die Schulen werden im Minimum alle 6 Jahre inspiziert. Die Ergebnisse der Inspektion stehen im Detail im Internet. Die britische Erfahrung zeigt auch, sollen Messung und Transparenz Wirkung entfalten, so müssen Konsequenzen folgen. So entwickelt jede Schule einen Maßnahmenplan für die Behebung der Schwächen. Besonders schwache Schulen werden unter Special Measures gestellt, verbunden mit häufigen Kontrollen, intensiven Fördermaßnahmen und so weiter. Bleibt dies ohne Erfolg, wird die Schule geschlossen und mit ausgetauschten Lehrern neu eröffnet. Fresh Start nennt sich das. So stellt sich das McKinsey vor, wie also die Schulen ihre Leistungen verbessern sollen und deswegen sind sie Experten in Bildungsfragen. Aber wir haben noch andere selbsternannte Experten, zum Beispiel die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände hat ein dickes Papier verabschiedet, das heißt Schule 2015 und da stehen auch wunderbare Sachen drin. Also vor allem geht es um die Einführung privatwirtschaftlicher Methoden in den Schulen. Gibt es auch enge Beziehungen zur Hessischen Landesregierung. Die hat nämlich rein zufällig auch ein Papier verabschiedet, das heißt auch Schule 2015. Und da steht dann seinerseits wieder drin, dass die Schulen dadurch saniert werden, dass eben mehr Wirtschaftlichkeit eingeführt wird der Markt eben also in die Schulen Einlass finden soll. Und dann würde eben alles besser werden. Da ist also die Parallele zwischen den Unternehmern und der Hessischen Landesregierung. Die Unternehmer haben dann auch gleich auf die letzte Seite von ihrem Papier eine schöne Gegenüberstellung gemacht, wo sie ihr Papier Schule 2015 vergleichen mit dem, was in Hessen schon alles erreicht worden ist, durch das letzte Gesetz, mit dem die Schulen reformiert werden sollten. Und da haben sie dann überall Haken dran gemacht, was schon erreicht ist und was noch gemacht werden muss. Es geht, wie gesagt, um die Einführung kapitalistischer Methoden. Die neueste Idee, die ist ja jetzt auch inzwischen pressewirksam genug, heißt Unterrichtsgarantie plus verlässliche Schule. Da ist also vorgesehen, dass der Vertretungsunterricht, der in Hessen, beziehungsweise der Stundenausfall, der in Hessen stattfindet, es sollen ungefähr 70.000 Stunden sein, durch Vertretungspersonal jetzt bewältigt werden soll, was man sozusagen auf der Straße auflesen kann. Das müssen also jetzt keine qualifizierten Menschen mehr sein, die 2 Examen vorzuweisen haben, sondern man kann auch mal eine interessierte Mutter fragen, die ja dadurch, dass sie Kinder gekriegt hat, sich schon qualifiziert hat, Klassen zu unterrichten. oder auch eben auch geht auch darum, Arbeitslose zu rekrutieren, bis hin zu Langzeitarbeitslosen, die eben im 1-Euro-Job dann verpflichtet werden sollen. Der Witz ist, und auch hier, also der Einlass in die Privatisierung, die Schulleiter sollen ja Pools erstellen mit solchen Menschen und die sollen also eben so auf ansehen, sagen, du siehst mir ganz verlässlich aus, du kannst dich nämlich auf in meine Liste und du machst dann den Vertretungsunterricht, wenn er dann notwendig wird. Und weil das für die Schulleiter eine ziemliche Verwaltung, also ein ziemlicher Aufwand ist bei der Verwaltung, hat man jetzt gibt es Unternehmensberatungen, die hier auch nach dem öffentlichen Geld greifen. Zum Beispiel hier in Frankfurt wirkt eine Unternehmensberatung, es ist jetzt nicht McKinsey, die heißt Ellen und Herold und die hat jetzt für eine Schule schon ein vielseitiges Konzept erstellt, wie sie eben also diesen Vertretungspool managen will, damit eben die Schulleiter nicht so viel Arbeit haben. Da kann man sich eben vorstellen, da jetzt dafür für dieses Konzept Unterrichtsgarantie Plus ohnehin nicht genug Geld zur Verfügung steht, denn sonst könnte man ja ganz normale Planstellen schaffen, und eben einfach eine gewisse Überdeckung von dem Personalbedarf eben also einstellen und dann könnten die auch die Vertretung selbstverständlich garantieren. Aber das will man ja nicht, man will es ja möglichst billig kriegen für ein Stundenhonorar zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass eben diese Unternehmensberatung einen Teil dieses Geldes eben absahnen wird und das nenne ich Verlagerung von öffentlichem Geld in Privatkassen. Ja, also es gibt auch einzelne Schulen, die haben gesagt, wir können doch gemeinsam das Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird, zusammenlegen und dann stellen wir uns 1, 2, 3 BAT-Kräfte an, was bisher ja üblich war im Vertretungsbereich, dass Leute zum BAT bezahlt wurden und da haben die Schulämter jetzt bereits Verbote erlassen. Die Schulleiter sollen zwar selbstständig sein, aber sie dürfen nicht den BAT anwenden für Lehrkräfte, also für Kräfte, die sie da anstellen. Das dürfen sie nicht, aber sie sollen selbstständig sein. Also der Begriff der Selbstständigkeit, der wird ganz hochgehalten und es ist eine Selbstständigkeit ohne Mittel oder eben mit zu geringen Mitteln. Die selbstständige Schule, das ist ein Konzept, um Verantwortung nach unten zu delegieren für das, was man selber im Bildungsbereich versäumt hat. So, und jetzt noch ein Beispiel aus der Stadt Frankfurt und dann mache ich Schluss. Die Angelika hat schon die PPP-Projekte erwähnt. Wir haben im Ostend an der Sonnemannstraße das sogenannte Bildungszentrum Ostend. Da sind mehrere Bildungseinrichtungen drin untergebracht, unter anderem auch eine Berufsschule, die Bethmann-Schule, die früher im Bethmann-Haus untergebracht war. Und da ist es so, dass also der private Betreiber, der dieses Haus 20 Jahre lang jetzt betreiben will, wofür die Stadt Frankfurt eine Menge Miete bezahlt, hat also behauptet, dass es 25% billiger wird, als wenn die Stadt Frankfurt selbst kaufen und bauen würde. Und da ist es aber jetzt so, dass also zum Beispiel ein Treppenhaus fehlt, sodass also die Entfluchtung nicht gegeben ist. Da hat man rein zufällig irgendwie die Schülerzahlen runtergerechnet. Da hat man statt 1700 nur 700 in den Bauantrag geschrieben. Auf einmal war ein Treppenhaus zu wenig. Da gibt es jetzt einen Kampf darum, dass noch ein Treppenhaus angebaut wird. Da wird die Verantwortung in der Stadt vom Bauamt hin und her geschoben zum Stadtschulamt und dann weiter zum privaten Betreiber und dann wieder zurück. Das ist also eine ganz merkwürdige Angelegenheit, stand auch schon mehrfach in der Zeitung, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer Dinge, wo dieser private Betreiber gespart hat. Es fängt also da an, dass er die billigste Wandfarbe genommen hat, sodass also jetzt schon nach einem Jahr alles ganz furchtbar dreckig ist, weil die Schüler sich halt an die Wände lehnen. Das geht dabei weiter, dass die Wasserhähne zum Beispiel keine Spareinrichtungen haben. Ja, das Wasser muss nämlich nicht der private Betreiber zahlen. Das zahlt dann wieder die Stadt. Warum hätte er da Vorrichtungen einbauen sollen? Dasselbe gilt auch für die Beleuchtung. Die Arbeitsbedingungen sind denkbar schlecht. Es ist also rundum Lärm. Es gibt aber keine vernünftigen Fenster, die das abdämmen. Im Sommer ist es heiß. Es gibt keine Klimaanlage, sodass also die Leute bei total überhitzten Räumlichkeiten arbeiten müssen und zwar auch am Nachmittag und am Abend, weil in dem Gebäude auch Abendschüler untergebracht sind und so weiter. Also da gibt es also eine ganz lange Fehlliste und das Ergebnis ist eben im Prinzip, der private Betreiber sagt, er könne es billiger machen, aber er hat eben ganz, ganz billig gebaut und diejenigen, die da beschäftigt sind und lernen müssen, die sind eben diejenigen, die die Zeche dafür bezahlen. Und im Übrigen hat übrigens die Kämmerei inzwischen auch Zweifel daran angemeldet, dass das billiger ist, aber die Verträge werden nicht offengelegt, die Stadtverordneten haben das Projekt verabschiedet, ohne richtig reinzugucken und sich da schlau zu machen. Da geht es ja auch um mehrere hundert Seiten Vertragswerk und die Privaten haben natürlich ihre Fachanwälte, die solche Verträge ausarbeiten und unsere Stadtverordneten, die nicken es dann halt ab.